Ja, ich nehme die Himmelfahrt vorweg. Das heißt, ich nehme nicht die Himmelfahrt vorweg, sondern den Tag, der am Donnerstag erst gefeiert wird. Aber es macht ja nichts. Wir können ja heute auch schon über diesen wunderbaren Text predigen. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was am Jesus von Anfang an tat und lehrte. Der erste Bericht, das ist das Lukas-Evangelium. Und der Theophilus ist entweder eine einzelne Person, für die Lukas sein Evangelium schreibt, oder es ist jeder einzelne Christ, denn Theophilus heißt Gottesfreund. Es kann sein, dass Lukas seine Leser, damit auch uns, als Gottesfreunde bezeichnet. Ich finde das an sich sehr schön, diesen Gedanken. Denn Gott ist ja, wenn wir Jesus Christus kennengelernt haben und in unserem Leben haben, nicht nur unser Herr und König, er ist auch unser Freund. Und Jesus, das ist das Schöne, ist ein Freund, der durch dick und dünn mit uns durchs Leben geht und der in allen Lebenslagen zu uns steht. Und so einen Freund musst du erstmal finden. Ja, also der erste Bericht ist das Lukas-Evangelium. Und zwar geht es los von Anfang an. Jetzt könnte man sagen, Jesus war doch schon immer da. Er war ja laut Johannes-Evangelium schon bei der Schöpfung, das Wort, mit dem der Vater die Schöpfung ins Dasein gerufen hat. Von Anfang an meint hier aber den Beginn der Wirksamkeit Jesu. Von Anfang an meint die Taufe. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er öffentlich zu wirken begann. Und vorher hat er gelernt. Also es war nicht so, dass der kleine Jesus schon alles wusste, obwohl er ja Gott der Allmächtige und Allwissende ist, aber er hat menschliche Natur angenommen. Und dann schreibt Lukas, dass Jesus an Weisheit, Alter und Gnade zunahm bei Gott und den Menschen. Es ging also erst los mit der Taufe, als der Heilige Geist herabfuhr, in leiblicher Gestalt wie eine Taube und die Stimme des Vaters aus dem Himmel kam: Dies ist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dieser Abschnitt, das irdische Wirken Jesu, wird mit der Himmelfahrt von Jesus zu einem Abschluss gebracht. Lukas und die ganze Bibel denkt nämlich die Weltgeschichte als eine große Abfolge von Abschnitten, die Gott vorherbestimmt hat, um mit seinen Plänen in dieser Welt ans Ziel zu kommen. Es ist also kein sinnloses Hin und Her, wie man das heute oder wie ich heute den Eindruck habe, dass es für viele ein sinnloses Hin und Her ist, sondern es ist eine zielgerichtete Bewegung und das ein ganz wichtiger Abschnitt, der entscheidende Abschnitt in dieser Geschichte ist das irdische Wirken Jesu, das jetzt mit der Himmelfahrt zum Abschluss gebracht wird, aber nur um Platz zu machen für was Neues. Und da möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen. Wer eine Bibel dabei hat, ist klar im Vorteil. Wir werden einige Bibelverse lesen. Ja, ich habe drei Teile. Und die drei Teile sind eigentlich Fragen. Die erste Frage ist, und die wurde in der Einleitung ja schon angerissen und auch teilweise auch schon beantwortet, aber es macht ja nichts. Wohin ist Jesus eigentlich gefahren? Ich habe mir da auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Dann zweitens, was mir immer eine Frage ist, auf die ich versuche mal eine Antwort zu geben, warum ist denn Jesus überhaupt in den Himmel aufgefahren? Er ist ja dann auch irgendwie weg, ja. Wäre doch schön gewesen, er wäre nach Ostern gleich da geblieben. Warum ist Jesus denn in den Himmel aufgefahren? Ich habe Situationen in meinem Leben, da würde ich Jesus gern mal sehen, das sage ich ganz ehrlich. Und das ist ja die Anfechtung unseres Glaubens, dass wir gerade in Situationen, wo wir Jesus mal ganz dringend auch sichtbar bräuchten, halt eben nicht sehen und auf den Glauben verwiesen sind. Und drittens, wie kommt Jesus zurück? Also erstens, wohin ist Jesus denn hingefahren? Zunächst mal, das griechische Wort für Himmel, das hier steht, heißt Uranus. Und das ist, wie gesagt wurde, das Himmelszelt, der sichtbare Himmel, ein Ort der Lufttiere und der Wolken. Es gibt ja auch viele Witze, die sich auf die Himmelfahrt beziehen. Ein Scherzkeks hat auch mal in dem Sinne des russischen Kosmonauten die Auffahrtgeschwindigkeit Jesu geschätzt, dann 2000 Jahre hochgerechnet und kam zu dem Schluss, dass Jesus jetzt gerade irgendwo am Mars vorbeigezogen sein müsste. Das ist natürlich in dieser Linie mit diesem russischen Kosmonauten. Dann gibt es auch ernsthafte Schriften. Vielleicht ist einigen der Name Rudolf Bultmann noch ein Begriff, den Älteren bestimmt, heute hört man ihn kaum noch. Ich habe den Rudolf Bultmann immer gerne gelesen, nicht weil es so schön war, was er geschrieben hat, sondern weil das endlich mal ein liberaler Theologe war, der Klartext gesprochen hat. Das war kein so ein Wischiwaschi wie in einigen Schriften, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, aber er ist dann doch nicht aufgefahren und dann fragt man sich zum Schluss, was ist denn jetzt? Dieser Rudolf Bultmann, der hat klar und deutlich geschrieben. Und er hat ein Buch geschrieben, 1943, offenbar hat er damals auch nichts anderes zu tun gehabt, mitten im Zweiten Weltkrieg, über die Mythologie im Neuen Testament. Und gerade die Himmelfahrt ist ein Thema, das er hinausnimmt. Er sagt, die Menschen vor 2000 Jahren hatten ein Weltbild, das war so, die Erde ist so eine gekrümmte Scheibe, die wird gehalten von Säulen. Unterhalb dieser Scheibe ist die Unterwelt und die Hölle. Wenn Vulkan ausbrechen, dann sieht man ja, wie das Höllenfeuer raussprüht. Und dann gibt es die Sphäre bis zum Mond. Das ist der Sky. Und oberhalb vom Mond, das wäre dann Heaven. Ja? Übrigens war Isaac Newton im 17. Jahrhundert der Erste oder einer der Ersten, der gesagt hat, dass oberhalb vom Mond dieselben Gesetze herrschen wie unterhalb vom Mond. Das ist also noch gar nicht so lange her, dass dieses Weltbild da gründlich ins Wanken geraten ist. Also frühestens als Galileo mit seinem Fernrohr die Monde vom Jupiter gesehen hat. Da drehen sich nämlich um Jupiter und nicht um die Erde. Ja, und dann kommt Bultmann zu dem Schluss, das ist also ein überholtes Weltbild und heute damals im 20. und noch viel mehr im 21. Jahrhundert könnte man das doch dann nicht mehr so glauben, wie es damals geglaubt wurde. Ich habe mir überlegt, wenn wir damals den Petrus gefragt hätten, vielleicht hätte der uns dieses Weltbild tatsächlich, ist wahrscheinlich, ja, der Petrus hätte gesagt, wo ist Heaven? Ja, oberhalb vom Mond, klar, da ist der Himmel Gottes. Aber was in diesem Aufsatz von diesem Herrn Bultmann über dieses dreistöckigen Weltbild außer Acht gelassen wird oder nicht genug beachtet wird, ist, dass die Bibel selbst gar nicht an solche Weltbilder gebunden ist. Wir haben heute ja auch ein Weltbild, das vielleicht auch mal zumindest teilweise überholt sein wird. Aber die Bibel hat eine Eigenheit, dass man diese Texte gar nicht an Weltbilder binden muss. Denn der Himmel ist in der Bibel die Sphäre Gottes. Und ich will euch da jetzt mal ganz kurz mit hineinnehmen. Das wäre das, was mit Heaven gemeint ist. Eine Sphäre, in der Gott und seine himmlischen Heerscharen leben. Das ist zum Beispiel im Vater Unser. Vater Unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 13 steht, dass Jesus niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist. Nämlich der Menschensohn. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist dann halt über dem Mond. Aber in der Apostelgeschichte Vers 17, da hält Paulus gerade diesen gebildeten Leuten in Athen eine Predigt. Und da sagt er, Gott ist nicht ferne einem jeden von uns. Also ich würde mal sagen, über dem Mond, das ist schon ferne. Aber Paulus sagt, Gott ist nicht ferne. Er ist im Himmel, aber er ist nicht ferne von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Also das hat mit dreistöckigem Weltbild eigentlich gar nichts mehr zu tun. Der Apostel Paulus wusste schon, dass die Sphäre Gottes nochmal was anderes ist als ein räumlicher Bereich irgendwo oberhalb des Mondes. Aber es geht weiter. Im Hebräischen ist das Wort für Himmel ein Pluralwort. Es heißt Hashamayim. Und wer ein bisschen Hebräisch weiß, kennt, weiß, dass die Endung im Plural bedeutet, Mehrzahl, die Himmel. Und interessanterweise gibt es viele Stellen in der Schrift, die diese Mehrzahl aufnehmen. Im Hebräerbrief Kapitel 4, da steht in Aufnahme dieser Mehrzahl, wir haben einen Hohepriester, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Er hat die Himmel. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 12 berichtet von einem Menschen. Er ist selbst gemeint. In Korinth waren so viele Angeber. Paulus wollte nicht auch noch angeben. Er spricht von sich in der dritten Person im Kapitel 12, Vers 2. Ich kenne einen Menschen in Christus. Das ist er selbst. Vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß nicht, oder außerhalb des Leibes, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Nach jüdischer Überlieferung gibt es 7 Himmel. Paulus kennt diese Tradition, er nimmt sie auf und er sagt, ich kenne nicht nur diese Lehre von 7 Himmeln, ich war außerhalb meines Leibes, Gott weiß es, im dritten Himmel und ich wurde entrückt in das Paradies. Dieser dritte Himmel ist offenbar das Paradies, das Jesus diesem Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wurde, und er sagte, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im dritten Himmel im Paradiese sein, in meiner Gegenwart. Und dann hörte er unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Das muss ein Erlebnis gewesen sein. Paulus sagt, er hat Worte gehört, er hat Dinge gehört, die er nicht mehr in menschlicher Sprache ausdrücken kann, weil sie alles übersteigen. Also, lieber Herr Bultmann, wir glauben heute nicht mehr, dass über dem Mond der Himmel anfängt. Wir geben dem russischen Kosmonauten recht, dass der auferstandene Christus nicht über dem Mond zu finden ist und sich auch nicht am Mars befindet. Aber wir lesen in der Schrift, dass diese Wirklichkeit, dieses Sphären Gottes eine komplexe Dimension ist, die irgendwie unsere dreidimensionale Raum- oder vierdimensionale Raumzeit umschließen, aber auch durchdringen. Augustinus sagte mal, Gott ist uns näher, als wir uns selber nahe sind. Der kennt dich besser, als du dich selber kennst. Gott sei Dank. Und ich sagte, der ist der beste Freund. Ich weiß nicht, ob wir noch viele Freunde hätten, wenn die Leute uns durch und durch kennen würden. Da würden die sagen, nee, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Aber Gott kennt uns näher, ist uns näher, als wir uns selber nahe sind. Und dann heißt es sogar mal, jetzt wird die Sache nochmal überboten. Also man kann jetzt sagen, die Himmel, 7 Himmel, diese komplexen Sphären. Aber als der Tempel gebaut wurde, hagelt es Kritik von Seiten Gottes, aber nicht, dass ein Tempel gebaut wird, sondern weil König David sagte, ich habe jetzt ein schönes Haus und Gott hat kein Haus, ich will Gott ein Haus bauen. Und dann sagt Gott, wie kommst du auf die Idee, dass ich obdachlos bin und du mir jetzt ein Haus bauen musst? Und als dann Salomo, der Sohn Davids, diesen Tempel einweiht, da wird bei der Einweihung des Tempels, spricht Salomo ein Gebet, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Und jetzt kommt, siehe, der Himmel und alle Himmel, Himmel. Also selbst wenn diese 7 Himmel nochmal in einem Himmel sind, der alle 7 Himmel umfasst, können dich nicht fassen. Das heißt, Gott ist nochmal größer als die Himmel aller Himmel. Es ist eine Dimension, die unser Verstand einfach unendlich übersteigt. Von Kant ist ein Diktum überliefert, der hat gesagt, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Und eigentlich ist es ja auch schön, wenn wir wissen, dass diese sichtbare Welt, so wie sie ist, jetzt ist das Wetter schön, kann man sich freuen, aber die Welt ist ja oft sehr unerfreulich, dass diese Welt umschlossen ist von einer anderen komplexen Dimension, in der noch Dinge herrschen, von denen wir keine Ahnung haben. Engelmächte und Gewalten. Und deshalb, und jetzt komme ich auch, wurde auch schon gesagt, aber man kann es ja nochmal wiederholen, deshalb schreibt Lukas auch nicht, dass Jesus wie eine Rakete in den Himmel aufgeflogen ist und dann irgendwann hinter dem Mond verschwunden ist, sondern der Lukas sagt, eine Wolke hat Jesus aufgenommen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es keine Regenwolke war, sondern im Lukas-Evangelium selbst taucht diese Wolke nochmal in einem anderen Zusammenhang auf, nämlich in Kapitel 9 bei der Verklärung Jesu. Jesu ging mit 3 Petrus, Johannes und Jakobus auf den Berg Tabor, um zu beten. Und als er gebetet hat, das muss eine Gebetszeit gewesen sein, da wurde das Angesicht anders. Sein Gewand wurde hell und glänzte. Und dann kamen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus wollte Hütten bauen und wusste nicht, was er redete. Der Petrus, der war so fasziniert von dem, was er gesehen hat, dass er nicht wusste, was er redet. Und als der Petrus diese Worte redet, von denen er nicht weiß, was es ist, weil es so umwerfend ist, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und ich glaube tatsächlich, dass es dieselbe Wolke ist, mit der das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist und die die Herrlichkeit des Herrn verhüllt hat, wie es in 2. Mose heißt. Eine Wolke bedeckte die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Es ist die Wolke, die verhüllte Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Jesus ist in der Himmelfahrt in die Gegenwart seines Vaters zurückgekehrt und hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt, wie es im Psalm 110 heißt. Ja, Jesus ist in den Himmel aufgefahren, in die Herrlichkeit seines Vaters. Aber jetzt die Frage, warum ist Jesus eigentlich in den Himmel aufgefahren? Es ist sehr interessant, die Himmelfahrt ist 40 Tage von Ostern entfernt, zeitlich. Und Jesus hat in diesen 40 Tagen die Apostel gelehrt und auch die Jünger. Übrigens mal Klammer auf, die katholische Kirche führt ihre Traditionen auf diese 40 Tage zurück. Also wenn man fragt, was ist denn eigentlich mit der Marienverehrung, da steht doch in der Bibel gar nicht die Sündlosigkeit Mariens, die immerwährende Jungfräulichkeit, die leibliche Aufnahme in den Himmel. Und da sagt die katholische Lehre, das ist alles mündliche Tradition, die Jesus in diesen 40 Tagen seinen Aposteln mitgegeben hat. Nun, wenn man hier reinguckt, sieht man, dass Jesus gar nichts über Maria gesprochen hat. Und da bin ich halt evangelisch durch und durch. Nichts über das hinaus, was geschrieben steht. Da könnte ja jeder kommen und sagen, ich habe eine neue Lehre, aber die ist gar nicht neu. Jesus hat sie in den 40 Tagen seinen Aposteln mitgegeben und jetzt wird sie ans Licht gebracht. Nein, Jesus hat in diesen 40 Tagen eigentlich keine geheimen Lehren gebracht, die man erst später erfährt, sondern wir lesen hier, was Jesus in den 40 Tagen mit den Aposteln und seinen Jüngern besprochen hat. Es geht nämlich um das Reich Gottes und um Israel. In Vers 3 heißt es, er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und in Vers 6, da fragen die Jünger, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Das heißt, die Jünger und auch die Apostel und Jesus haben sich in dieser Zeit mit der Frage nach dem Reich Gottes beschäftigt. Und ich glaube, das sind Dimensionen, die uns auch öfter mal verloren gehen. Denn wir leben hier im Westen, in unserer westlichen Kultur, sehr individualistisch. Und auch unser Glaube Und das Christsein, das wir hier leben, steht in Gefahr, individualistisch zu sein. Also Jesus und ich. Aber es gibt kein Jesus und ich, es gibt nur ein Jesus und wir. Und Jesus und ich gibt es nur, indem ich selbst Teil der Gemeinde bin. Wilhelm Busch wurde ins Gefängnis gesteckt 1939, weil er Mitglied der Bekennenden Kirche war. Und man hat ihm, als er völlig mit den Nerven fertig war und krank war, ein Schreiben hingelegt. Und da stand drauf: Ich verzichte hiermit auf die öffentliche Predigt des Evangeliums. Und dann schreibt Wilhelm Busch: In dem Moment dachte ich, unterschreibst du das, dann komme ich nämlich frei. Ich kann ja privat glauben, was ich will. Aber dann wurde ihm klar, dass es keinen Privatglauben gibt. Und dass, wenn er das unterschreibt, er auch seinen Glauben aufgibt, weil der Glaube in die Öffentlichkeit gehört. Wir leben heute in einer Zeit, in der öffentlich wird, was privat ist. Und in der privat gehalten wird, was öffentlich ist. Der Glaube ist keine Privatsache. Der Glaube ist eine öffentliche Angelegenheit, der in die Öffentlichkeit gehört. Und als man den Aposteln zu predigen verboten hat, da haben sie gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Und jetzt ist diese Frage: Das Reich Gottes tritt nach Ostern Jesus jetzt endlich seine Herrschaft an. Die waren nicht scharf auf Himmelfahrt, die waren richtig erwartungsvoll, dass Jesus jetzt in Jerusalem die messianische Herrschaft vom Thron des König Davids übernimmt. Und jetzt passt mal gut auf. Jesus sagt: Zeit und Stunde hat der Vater bestimmt, wann das sein wird. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein von Jerusalem aus über Judäa, Samaria, in die Heidenwelt bis ans Ende der Welt. Das heißt, die Weltmission ist hier in den Blick. Und es ist ein großes Geheimnis, dass diese Zeit, in der Jesus auferstanden ist in Herrlichkeit und sein messianisches Reich aufrichten wird, mit Israel als Zentrum, dass hier ein Einschub ist in die Heilsgeschichte, von dem wir Halleluja sagen können, weil dieser Einschub nämlich dafür da ist, dass wir aus den Heidenvölkern mit in seine Gemeinde hineinkommen können. Das ist das Geheimnis, das der auferstandene Jesus dem Apostel Paulus offenbart hat. Paulus schreibt in Römerbrief Kapitel 11: Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen. Ich möchte euch nicht zurückhalten. Gott hat mir ein Geheimnis offenbart, das bis dahin noch niemand wusste. Aber jetzt wird es öffentlich gemacht, damit ihr euch nicht selbst verklugt haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Das heißt, die Mehrzahl der Juden glauben nicht an Jesus bis heute. Sie bekämpfen sogar Christen. So lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil eingegangen ist. Das heißt, der Sinn unserer Geschichte, in der wir uns jetzt befinden, ist, dass die Vollzahl der Heiden zum Heil, zur Gemeinde dazukommt. Weltmission ist das wichtigste Thema, das es jetzt gibt. Mission und Evangelisation. Und das ist der Grund, warum die Erde sich überhaupt noch dreht. Warum ist so wenig Interesse an Mission? Warum heißt es, Evangelisation ist nicht zeitgemäß? Ich höre öfter mal den Satz: Es kommt heute aufs persönliche Zeugnis an. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein persönliches Zeugnis ist nicht sehr gut. Ich bin kein persönlicher Evangelist. Manchmal ergibt sich ein Gespräch. Das ist schön, sollen wir auch persönlich führen. Aber oft, sage ich ganz ehrlich, waren das aufgesetzte, pflichtgemäß abgespulte Worte. Mission und Evangelisation ist nicht, Gott sei Dank, nicht in unsere Privathände gelegt. Wie gesagt, ich will es nicht ausspielen. Wenn sich ein Gespräch ergibt, dann führ das auch. Aber es ist Sache der ganzen Gemeinde. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass wenn Gemeinden evangelisieren, dass man dann jemanden hat, der hat vielleicht Probleme in irgendeinem Bereich, wo man sich selbst gar nicht auskennt, kann dann sagen, geh doch mal dahin, der kennt sich da aus. Es ist etwas, wo die Gaben der Gemeinde zum Tragen kommen. Und sterbende Kirchen sind Kirchen, bei denen Mission und Evangelisation nicht mehr den Platz einnehmen, den sie einnehmen sollen. Natürlich muss Evangelisation dann auch zeitgemäß sein, das wäre ein anderes Thema. Wenn man manche Themen ansieht, dann frage ich mich, ob das überhaupt noch jemanden heute bewegt. Was ist der Sinn meines Lebens? Glaube ich nicht, dass viele noch fragen. Viele sagen, wie komme ich mit dem Stress zurecht? Wie schaffe ich mein Leben? Wie schaffe ich die Zeit einzuteilen? Das ist nochmal ein anderes Thema, wie man das macht. Da können sich die Formen auch ändern. Aber was sich nicht ändert, ist, dass Mission und Evangelisation die Hauptthemen der Gemeinde sind. Und alle Zurüstung nach innen kann nur dazu dienen, nach außen zu wirken. Ich habe es verglichen mit der Feuerwehr. Wir machen viele Übungen. Das ist übrigens gar nicht so einfach. Ich habe mir das viel leichter vorgestellt. Aber wir machen die Übungen nicht für uns selbst, sondern alles, was nach innen geht, ist dafür da, dass wenn ein Einsatz ist, dass der Einsatz auch wirklich gut und professionell vonstatten geht. Und so ist es hier auch. Die Zurüstung der Gemeinde dient ihrem Zeugnis. Und lasst mich noch zum Schluss hier einen Vers aufgreifen. Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn gen Himmel habt fahren sehen. Jetzt will ich unseren Blick mal etwas nach vorne richten. Jesus ist von einer Wolke verhüllt worden, in die Herrlichkeit des Vaters zurückgekehrt. Er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Jetzt, diese 2000 Jahre währende Zeit, ist die Zeit der Weltmission, der Sammlung der Gemeinde aus Juden und vor allem Heiden, Christen, bis die Vollzahl eingegangen ist. Dann wird der Antichrist erscheinen, weil die Gemeinde Jesu weggerückt wird. Und wisst ihr, wohin diese Wegrückung der Gemeinde geschehen wird? Paulus schreibt, in eine Wolke. Das heißt, Jesus wird genauso wiederkommen in dieser Wolke der Herrlichkeit. Wir werden nicht in eine Regenwolke rein entrückt, sondern in die Wolke der Herrlichkeit Jesu. Der Antichrist wird sein Reich 7 Jahre errichten. Wir sind dann weg. Und dann wird Jesus sichtbar auf dem Ölberg wiederkommen. Das Volk Gottes wird ihn sehen. Sie werden wehklagen, wenn sie sehen, dass sie es sind, dass Jesus es ist, den sie ans Kreuz überliefert haben. Und sie werden ihn annehmen. Und Jesus wird dann das machen, was hier die Jünger so beschäftigt hat. Er wird von Jerusalem aus als König regieren und er wird seine Feinde vernichten. Alles, was sich ihm gegenüberstellt, wird vernichtet werden. Ich weiß, das Wort Endsieg ist sehr belastet, aber hier stimmt's. Jesus wird am Ende den vollständigen Sieg davontragen. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, wenn ich diesen Dingen nachdenke, dann beunruhigen mich die hysterischen Nachrichtensprecher gar nicht mehr so. Wir werden ruhiger, wir werden gelassener und die Freude wächst, weil wir sehen, wir sind nicht alleine irgendwo in die Welt reingestellt und Produkte des Zufalls, sondern wir sind Teil einer Heilsgeschichte, die Jesus siegreich ans Ende bringen wird. Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft, die er, gilt kein anderer Name, heut und ewig. Amen.